Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Trautsche, schmieß der Karsch fort und komm rein. Studio Merten ist im Radio.
Ja, das machen wir dann auch. Wir sind tatsächlich im Radio, denn heute ist wieder Donnerstagabend. Guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu Ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, diesmal erfahren Sie von einem Heimatforscher und Buchautor aus Bornheim-Dersdorf, wie sich das Vorgebirgsplatt über die Jahrhunderte entwickelt hat. Aber dazu gleich mehr Infos. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir ja eben schon gehört. Und ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Ich bin Hanne Gregory. Wie bereits eben schon gesagt, ist heute der in Bornheim-Dersdorf lebende Autor Dr. Horst Bursch bei uns zu Gast. Er hat sein kleines Buch über den Vorgebirgsdialekt mitgebracht. Das Werk soll helfen, den Dialekt des Vorgebirges zu erhalten und das Verständnis für die Geschichte und die Entwicklung dieses Dialektes über die Jahrhunderte aufzuzeigen. Um den Landstrich des Vorgebirges besser zu beschreiben, hat der 71-jährige Autor in diesem Buch versucht, den Spagat zwischen Wissenschaft, Brauchtum und Umgangssprache zu wagen. Aber was soll ich hier lange reden? Denn jetzt plaudert darüber Otto Ganser mit dem Heimatforscher und Autor Dr. Horst Bursch.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Dr. Bursch.
Ja, guten Abend, Herr Ganser.
Ja, schön, dass Sie mal wieder ins Studio Merten gekommen sind. Und als Heimatforscher aus Dersdorf, ja, haben Sie ja so viel zu erzählen gehabt, schon in den Jahrzehnten, wo Sie auch hier bei uns waren. Ich glaube, seit fast 34 Jahren, schätze ich, dass Sie bei uns waren, regelmäßig. Und jetzt haben Sie was Neues herausgebracht. Mhm. Ein kleines, aber schönes Büchlein, kann man sagen. Da geht es um das Vorgebirgsplatt, also den Dialekt, der hier im Vorgebirge speziell gesprochen wird. Und ich kann es nicht so gut aussprechen. Der Titel: Im Vorgebirg wird Platje kalt.
Ja.
Und Sie können es aber besser. Und ich selbst stamme aus der Nordeifel, da sprach man zwar auch Eifler Platt, aber ich habe es irgendwie verlernt. Mm-hmm. Ja. Und von Ihnen kann ich also jetzt wieder etwas lernen. Ja, wie kam es dazu, dass Sie sich mit dem Vorgebirgsdialekt befasst haben und daraus was gemacht haben?
Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Kurz gefasst ist die: in Hemmerich im Vorgebirge groß geworden, dialektal groß geworden. Ich habe Hochdeutsch erst viel später kennengelernt. Bin ich natürlich jemand, der das Platt kann. Das ist jetzt ohne Überheblichkeit gesagt. Das ist einfach so. Mein Hochdeutsch ist wahrscheinlich nie so gut gewesen wie mein Platt. Und an der Universität Bonn bin ich ja als Sprachwissenschaftler im Fach Romanistik ausgebildet worden. Habe ja da promoviert mit einer romanistischen Arbeit, die von Rumänien bis Portugal reicht. Und ich habe einfach mal meine rheinischen und romanischen Kenntnisse zusammengeschmissen und versucht, eine Lücke zu füllen, die wirklich geklafft hat, diese Lücke. Nämlich, das Vorgebirge hat einen eigenen Dialekt. Der Untertitel des Büchleins Im Vorgebirg wird Platt gekalt lautet Porträt einer rheinischen Mundart zwischen Brühl und Bonn. Ich habe mal bewusst diese Perspektive Brühl-Bonn gewählt, nicht andersrum. Es hat seinen Grund, erkläre ich auch gleich. Und ich habe praktisch meine sprachlichen Kenntnisse im Dialekt verknüpfen können mit meinen romanistisch-linguistischen Kenntnissen, die ich an der Universität Bonn erworben habe. Und das ist insofern ja ganz interessant. Wenn man eine Mundart spricht, denkt man ja meistens gar nicht darüber nach, was man da so sagt und dass es sie gibt. Ich gucke also mit einem inneren Auge und einem äußeren Auge auf diese Mundart und versuche so eine Kombination herzustellen. Und eines Tages, es war im Januar diesen Jahres, habe ich mir gesagt, so, jetzt legst du einfach mal los. Ich hatte jede Menge anderer Sachen hinter mich gebracht und dann habe ich einfach ein Blatt Papier genommen und dann ging es wirklich zur Sache. Und der Titel stand fest, Im Vorgebirg wird Platt gekalt. Ich habe mir so überlegt, es muss ein Titel sein, in dem sozusagen außer dem Wort platt jedes Wort platt ist. Im, im. Fürgebirg, Vorgebirge. Wird, wird. Je kalt gesprochen. Das war so. Und dann habe ich einfach losgelegt. Und das erste Kapitel ist auf platt geschrieben. Und wenn ich darf, lese ich einfach mal ein paar Zeilen, ein paar Sätzchen nur vor. Nicht das Ganze, das wird ja zu lang. Mit viel Herzblut und Verstand. Man könnte sich ja fragen, warum da eine Bürgerin für das Fürgebirgsblatt geschrieben hat. Das ist ganz einfach. Et jedere noch geh. Reicht jetzt erstmal, ne? So, es gibt noch keins, also habe ich eins gemacht.
Ja, und wir haben ja eben schon in unserer Einleitungsstationsansage schon etwas Authentisches gehört aus dem Vorgebirge. Ja, da ging es um die Kasch und das können Sie besser erklären als
ich. Also ich greife jetzt auch mal mitten hinein. Ich bin gefragt worden, ist das ein wissenschaftliches Büchlein? Ja, ja, ist es. Aber es ist auch eins, was jede Frau und jeder Mann gut lesen kann. Es geht nicht nur jetzt lach, es sind auch traurige Sachen drin, eben was die Mundart so bringt. Und Herr Ganser, Sie sprechen das Wort Kasch an. Das kommt ja so schön in der Erkennungsmelodie vor, das Wort. Ne? Trina dun der Kasch fort. Oder ich weiß es nicht, wie man es auswendig. Genau. Ja. So, und das ist ja ein Ackergerät für Feld und Garten. Mit einem langen Stiel, zwei platt geschmiedete Zinken, da kann man zum Beispiel Erdbeeren mit ausmachen, also Kartoffeln mit ausmachen. Und ich habe eine Reihe von solchen landwirtschaftlichen Begriffen einmal unter die sprachwissenschaftliche Lupe genommen, habe versucht, ihren Ursprung zu erklären und auch den mundartlichen Ausdruck gegenüber dem Standard, heißt hochsprachlichen Ausdruck, abzugrenzen. Bei Kasch ist das sehr interessant. Die meisten mundartlichen Wörter haben eine eigene Etymologie, also einen eigenen Wortursprung, eine Herkunft. Bei Kasch ist es andersrum. Da spielt die hochdeutsche Form Karst eine wesentliche Rolle. Und dieses Wort Karst ist nach Ausweis aller namhaften sprachwissenschaftlichen Wörterbücher und sonstigen Werke bis auf den heutigen Tag ungeklärt. Wo kommt es her? Das weiß keiner. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, ich habe eine Lösung parat. Die drücke ich mal vorsichtig aus. Wenn man sich so bei den landwirtschaftlichen Geräten ein bisschen umguckt, dann ist da sehr viel Französisches drin und eine noch ältere Sprachstufe, das Latein der Römerzeit. Und ein Ackergerät, die Ät, also die Egge, heißt auf Lateinisch Kratis. Kratis, Egge. Kratis, Karst. Der Sprung ist nicht sehr groß, denn ich habe feststellen können, zahlreiche Ackergeräte haben einen Bedeutungswandel durchlaufen, der in viele Richtungen entwickelt hat. Und hier ist es also so, aus dem lateinischen Kratis hat sich wahrscheinlich das deutsche Karst entwickelt. Wir sind ja hier in einem Gebiet, was im Limesbereich stark romanisiert war. Ich habe ja vor 2 Jahren den Begriff Vorgeburtsromania geprägt. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Hier wurde mehr Latein gesprochen, als man je angenommen hat in der Romanistik. Also da habe ich ein romanistisches Fass geöffnet, regelrecht mit. So, Kratis und dieses Karst ist dann eben im Vorjubelsblatt zu Karsch geworden. Andere Wörter, um sozusagen mal auf das Französische zuzusteuern, ist so ein Wort wie Exepate. Ja, eine Art Grubber, Hochdeutsch ist es Grubber. Der Grubber ist ein bisschen anders als der Exepate, aber nur geringfügig. Es kommt auf die Größe an und die Form und Länge der Sicheln, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und dieses Wort Exepate ist kein Pflug, aber ein Gerät, mit dem man die Erde aufkratzen kann. Das ist französisch der Extirpateur. Und dieser Extirpateur besagt schlicht und ergreifend, damit kann man etwas herausreißen, also widerstandskräftiges, borstiges Unkraut beispielsweise. Oder nehmen Sie den Begriff Blauch für Ackerwalze. Jenseits des Wist well genannt. Blauch, das ist ein Wort, das kann man so ohne weiteres nicht erkennen. Es hat sich aus dem Wort Block entwickelt. Block als runder Baumstamm. Und das ist ja eine Walze und damit kann man eben das Feld platt walzen, um es anschließend zu bepflanzen. Also Sie sehen hören, der Bereich der Landwirtschaft ist hier sehr stark ausgeprägt. Ich habe also Dutzende solcher Ausdrücke versucht zu erklären, also nicht nur sie zu benennen, sondern auch immer zu sagen, was ist es, wo kommt es denn möglicherweise her, dass auch bei vielen Pflanzen- und Tierbezeichnungen oder auch einfach mal so Blick in Haus und Hof, ja, was ist da alles, ne? Wunderbar, vielleicht steht es noch im ersten Teil, dass man sagt, okay, da ist ein Wort, das habe ich selber lange nicht gewusst, die Sus, wat ösen Sus, ein Hängeboden. In einer Scheune, in einer Tenne, nicht besonders groß, da kann man etwas zwischenlagern, etwa eine Obstdarre draufstellen oder anderes drauf tun, ein Sus. Ja, wo kommt das her, Sus? Ja, das klingt merkwürdig. Wahrscheinlich ist hier ein sehr stark verkürztes Grundwort zu veranschlagen, nämlich das französische Suspente, das heißt Hängeboden. So, das Pente ist weg, Pendere heißt ja hängen im Lateinischen, der Hängeboden, so, hängen ist weg. Sus ist övrig, Blöffel.
Gut, jetzt spielt mal ein bisschen Musik und dann sprecht mal weiter über dieses spannende Thema. Ja, Herr Dr. Borsch, in diesem kleinen Büchlein haben Sie ja vieles niedergeschrieben und herausgefunden, was mit dem Vorgebirgsdialekt alles so passiert ist im Laufe der Jahrhunderte. Und das Wort Vorgebirge hat ja auch einen alten Ursprung, liegt ja auch schon, ich glaube, an die 500 Jahre zurück.
Ja, genau.
Und vielleicht können Sie auch dazu was erzählen, wie also der Name entstanden ist.
Ganze. Also ein Kapitel in diesem Büchlein lautet historische Belege für den Namen Vorgebirge. Dieses Wort ist ja auch im allgemeinen, meinen deutschen Wortschatz, beheimatet. Und es ist aber so nicht im Bewusstsein der Menschen. Und ich habe auch immer ein bisschen Kritik hier und da geübt, positiver Art, aber auch mal negativer Art. Es gibt ein Wörterbuch, ein etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, der berühmte Kluge Mitzka, jetzt herausgegeben von einem Professor Sebold in München. In einer älteren Ausgabe stand das Wort Vorgebirge so noch drin. Nicht bezogen auf unser Vorgebirge, sondern ganz allgemein. Und da hieß es dann, 1600 und langsam sei dieses Wort erstmals belegt. Das ist schon falsch, denn ich konnte nachweisen, es ist schon im 15. Jahrhundert belegt. Und der Erstbeleg lautete bisher 1457. Da bezieht sich dieser Begriff in dem Vorgebirge auf unser Märten, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ich habe aber dann noch mal einen 6 Jahre älteren Beleg gefunden. Das ist an dem Vorgebirge und gemeint ist hier Waldorf. Und da wird es hier genannt in Waldorf zu Kerpe. Und da war für mich klar, das ist Waldorf im Vorgebirge, denn in Waldorf gibt es eine Kerpengasse. Die ist auch sehr alt belegt. Also haben wir da was drin. Und da habe ich mal eine ganze Menge Belege zusammengestellt. Einen lateinischen Beleg habe ich auch gefunden bei dem Humanisten Aegidius Gelenius aus dem 17. Jahrhundert. Da ist die Rede von Walberberg und dann kommt hier bei Gelenius der Begriff Promontorium vor. Ja, also das ist ja die wörtliche Übersetzung Vorgebirge. Und jetzt hat man im Volkstheater, ne, im Rösberger Volkstheater, toll, die haben ja ein tolles Stück aufgeführt, Freistaat Fürgebirg, super, tolles Kompliment an alle, die da mitgewirkt haben. Und das Schöne ist, die haben das ja in Würgebesblatt übersetzt. Und also erstmal das ganz ins Blatt, aber dann kommt ja auch noch so eine englische Geschichte da rein und das ist ja so wunderbar gemacht. Und da haben die das Würgebirg getauft in The Before Mountains. Ne? Also ich rede jetzt mal richtig so ein bisschen so das platte Englisch, wie das da heißt. Ne? Also wir haben einen wunderbaren Begriff, ne? Promontorium. Aber jetzt komme ich mal zurück und da habe ich dem Professor Sebold damals nach München geschrieben, dass ich ältere Belege hätte und habe ihm die auch geschickt. Daraufhin kam die eine Antwort, sage ich jetzt auch hier mal, ne, der soll das ruhig wissen. Nie eine Antwort gekommen. Dann kommt die neue Ausgabe des Wörterbuchs und der Begriff ist ersatzlos gestrichen. Hast mich geärgert. Ich gesagt, so, der kriegt jetzt die Fett weg, der Kerl da oben in München. So geht es ja nicht. Ne? Ja. Das ist unwissenschaftlich und unredlich einfach. Ja, und woher kommt jetzt Vorgebirge? Aus der Sicht von Köln. In Köln gibt es 6 Straßenplätze bzw. Parkanlagen, die alle nach dem Vorgebirge genannt sind. Vorgebirgstraße, Vorgebirgspark, Vorgebirg-Dassieweg und so weiter. 6 an der Zahl. Und die Blickrichtung ist tatsächlich von Köln hierüber. Der kleine Höhenzug, das kleine flache Gebirge, 164 Meter am Hennissenberg bei Brenich, vor der Eifel. Das ist die Sichtweise vor der Eifel.
Ja.
Und es war ja so, warum haben die Kölner den Begriff offensichtlich geprägt? Ganz klar, weil eben von den Kölner Stifte, Klöster, Kirchen hier im Vorgebirge, auch wo wir jetzt hier gerade sind, hier im Hause Ganser, die hatten hier ihren stiftischen und kirchlichen Besitz, Weingärten überwiegend.
Ja.
Das ist interessant. Und da, deshalb ja diese vielen Belege auch. Ich habe ungefähr, ich glaube, 28 oder 29 historische Belege fürs Vorgebirge.
Ja, das ist ja total spannend, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, und manchmal hat man das Gefühl, dass diese Sprache, dieser Dialekt ausstirbt. Das sagen ja auch viele Menschen in der Region oder überhaupt in Gebieten, wo Dialekte gesprochen werden. Das gilt ja nicht nur hier für das Vorgebirge.
Das ist ja wie mit vielen anderen Dingen, ne? Wie lange haben wir vielleicht noch das Fernsehen, der Computer und sogenannte künstliche Intelligenz, von der ich nichts halte, verdrängen ja vieles. Und die Begriffe wie Cash, wer arbeitet noch mit dem Cash, ist klar. Wenn die Dinge weggehen, geht natürlich auch der Wortschatz, der ein richtiger Schatz ist, ein Gut, auch weg. Das geht ganz den Bach runter sozusagen. Reste werden bleiben. Was wir haben im Rheinland insgesamt, da werden Sie mir zustimmen, Herr Ganser, Sie sagen gerade aus der Nordeifel stammend, das ist der sogenannte Regiolekt. Also eine, sozusagen wie so eine Decke, die sich über alles drüber legt. Es ist rheinisch, dat und wat weiß ich, was für Wörter drin sind.
Ist alles miteinander
es
verwandt.
Es ist verwandt, ja. Und das wird auch immer weiter sozusagen miteinander verschwimmen. Im Moment ist eine Tendenz, auch hier im Vorgebirge, leider sage ich, ich kritisiere das scharf, eine Tendenz zur Verkölschung der Sprache. Das ist Unsinn. Die Kölsche, die solle Kölsch, Kalle und Drünke, ich tue nicht die Orans ab und zu, ist in Ordnung. Und die Bönschen sollen ruhig ihr Bönschblatt bubbele, ist in Ordnung. Wir haben nicht einfach hier nicht nötig, im Vögelberg bayerische Bierzeltmusik zu machen oder so ist jetzt und hier der Jäck matgiere. Bliefen wir doch beim Vögelbergsblatt. Wir haben so ein schönes Blatt, da können wir mit punkten. Es ist etwas ganz Besonderes. Unser Blatt ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich bin ein Kämpfer dafür, dass diese Mundart erhalten bleibt. Sie wird natürlich abnehmen, das ist ganz klar. Die Gründe muss ich hier nicht groß erklären, die liegen auf der Hand. Das kann man bedauern oder nicht, es ist so, wie mit vielen anderen Dingen ja auch. Die Zeit bleibt ja nicht stehen, die Welt geht weiter. Was aber erhalten bleiben sollte, das sind Grundstrukturen. Und dafür kämpfe ich, dass die erhalten bleiben. Es gibt, man kann Lieder aufs Vorgebirgsblatt machen, man kann Theaterstücke, Volkstheater übrigens, da muss ich eine Stange für brechen, da sage ich, das ist 1+. Das sind Kulturträger. Erster Klasse. Bravo.
Ja, bei mir ist heute im Studio Merten der Dersdorfer Heimatforscher Dr. Horst Bursch, der über sein neues Büchlein Im Würjeburg wird platt gekalt spricht und viele Informationen zum Hintergrund über die Inhalte erzählt hat. Und jetzt, als gerade die Musik lief, da haben wir natürlich uns amüsiert auch über, wie die Begeisterung ist, zum Beispiel beim Volkstheater Rösberg und wie wichtig das auch für Sie ist, als Heimatforscher, das auch zu pflegen und auch die Wortfindungen, die da fallen, das ist doch bestimmt auch eine schöne Sache, um vielleicht die Vergangenheit zu verknüpfen mit der Gegenwart.
Ganz genau. Das ist ja das Gute an diesem Volkstheater, das lobe ich wirklich über den grünen Klee, dass die das Original-Vorgebirgsblatt präsentieren in ihren Stücken. Das kommt wirklich aus dem Inneren heraus und so müsste es eigentlich ja überall sein. Denn wir haben es ja gar nicht nötig, uns nach anderen Orten hinzustrecken, also zum Beispiel nach Köln, um da Kölsche Abend oder Kölsche Verzeltschach oder so ja zu machen. Sind ganz erhebliche Unterschiede. Ne? Ich habe es schon ein bisschen gemerkt, eben Verzeltscher wird ein Vorgebirge keine sein, das sind Verzeltsche. Ne? Kretzscher, und so weiter. Also ich habe versucht, in den Büchern auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen Bönsch, Kölsch, dem Eifeler Platt, was ja in sich auch wieder ganz stark differenziert ist, herauszustellen und auch die historischen Wurzeln einmal darzulegen. Wann haben wir überhaupt die ältesten Belege für das, was wir hier Vühjebersplatt nennen? Also, und ich habe vieles hier untergebracht, was mir auch so auf der Seele lag. Ich habe hier gerade das Büchlein in der Hand und habe aufgeschlagen das Kapitel Sichte das Zicksache.
Ja.
Das Zicksache. Das ist ja heute mit einem Hallo, wird das ja gemacht. Und dann ist schon Schluss. Aber früher, in meiner Kindheitszeit, war das noch üblich, im Dorf, da grüßte man sich zum Beispiel mit Jott help euch. Und die Gegenantwort war Jott dank euch. Das Wort Jott fiel dann langsam weg, es hieß nur noch help euch, dank euch. Dieses Tag zusammen hört man auch heute immer weniger. Meistens bleibt es bei einem Hallo oder man grüßt, wird aber nicht mehr wieder gegrüßt. Das ist natürlich die besonders schlimmste Form. Und das habe ich auch ein bisschen hier kritisiert. Sich grüßen ist im Vorgebirge früher eine ganz tolle Sache gewesen. Das war, man grüßt sich einfach. Das gehört ja sowieso zum Menschsein dazu, auf Augenhöhe das zu tun. Und ich habe hier geschrieben, eine Abschiedsformulierung der neueren Zeit lautet, die finde ich gar nicht übel, diese, man sieht sich, ja. Das hört man hier im Vorgebirge gelegentlich. Und dann habe ich hier auch geschrieben, diese manchmal etwas schnodderig dahingeworfenen Gruß entspricht im Hochdeutschen auf Wiedersehen, am Telefon auf Wiederhören. Der Wunsch, sich wieder noch einmal erneut zu sehen, ist sprachlich weit verbreitet. Das Niederländische kennt tot ziens oder tot kijk. Oder in der englischen Sprache die Floskel see you later. Das ist das Gang und Gäbe und so fort. Ne? Oder in den romanischen Sprachen. Ne? Arrivederci, au revoir, hasta la vista zum Beispiel. Ne? Oder Portugiesisch, a te vista. Also, und dann habe ich auch mal so geschrieben, so Marotten, die auftauchen. Das will ich hier mal kurz bringen. Vor einigen Jahren habe ich hier geschrieben, brach sich eine merkwürdige, jetzt allmählich nicht mehr so oft zu hörende Grußformelbahn, die auch im Vorgebirge wie die Quecken wucherte. Übrigens das Wort Quecken habe ich auch erklärt, ne? Ein Unkraut. Erinnert sei zum Beispiel an Politiker, Vereinsvorsitzende und weitere Personen, die bei gefühlt jeder, in Klammern un, Klammer zu, passenden Gelegenheit die Floskel Ich darf in den Mund nahmen und auf diese Weise die Leute auch begrüßten. Im Regiolekt, das ist so eine Zwischenstufe zwischen Hochdeutsch, Allgemeinrheinisch und Vorgebirgsblatt, also im Regiolekt des Vorgebirges konnte man und kann man immer noch hin und wieder etwa Folgendes hören. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie hier alle ganz herzlich begrüßen. Ich darf bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dat. Tja. Und woher erhielt ironische Frage der Sprecher eigentlich die Erlaubnis, dergestalt formulieren zu dürfen? Durfte er dann überhaupt? Ich darf mich jetzt entschuldigen, ne? Wenn ich jetzt einen auf den Schlips getreten habe. Ja, also Sie merken schon, ich habe auch ein bisschen so Kritik geübt, ohne sozusagen von oben herabzukommen. Das ist mir völlig fremd. Also wenn schon auf Augenhöhe. Und vieles gebracht. Zum Beispiel auch, ich spreche ja nochmal meinen guten Freund Franz Levenkau zitieren, der mir ja auch viel immer auf die Sprünge geholfen hat. Zum Beispiel hier einfach, was passiert eigentlich, wenn man sich sieht? Wie läuft hier sogenannte, das heißt ja auf Neudeutsch, Kommunikation ab? Und da habe ich auch so ein paar Beispielchen gebracht. Also zwei Leute begegnen sich auf der Straße oder wo auch immer. Und, ja, reicht, ne? Und, wie ist es? Am liebsten Jod.
Ja, das.
Und, Bus. Und, haben wir zufrieden sind. Und, wie geht es? Wieso das, Jan? Schlecht. Ja, das sind so die typischen Floskeln, die man hört. Wie geht es denn? Ach, hör mal ab, schlechte Leute, jeder, den man Jod.
Das, ne, so ja, das kennt man.
Sachen, ne?
Das kennt
oder
man.
Alles Paletti, schöner Italianismus, hör mal bloß ab. Das sind so diese Kleinigkeiten. Ich habe dann auch gerade den kleinsten Wörtchen, uns, jet und so weiter, ne, ad, viel Aufmerksamkeit gewidmet oder auch dem Wechsel des grammatikalischen Geschlechts. Normalerweise würde es ja heißen, mein Mann. Mein Mann im Hochdeutsch, heißt aber im Platt, minge Mann. Umgekehrt, meine Frau, ming Frau. So, und dann, dem habe ich auch ein längeres Kapitel gewidmet, das geht ja zum Teil unglaublich durcheinander. meine Frau ist Ming Al, ne? Ming Al setzt jetzt daheim. Entschuldigung. Und ja, muss ich jetzt mal sagen, war nicht so gemeint. Und ja, und Ming Frau Singer Al, der setzt jetzt hier bei meinem Ganser, ne, um Sofa, im Studio Merte. Dann die Frau als Neutrum, sächlich. It, öt, dat. Ne? Dat ja. Liesje. Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit, ne? Tja. Aber es gibt sprachwissenschaftlich-soziologische Studien, die da in die Tiefe schürfen gehen und sagen, ja, die Frau, das untergeordnete Wesen, das dem Manne untertan sei, ne, das ist ein Neutrum. Das ist eben so. Ne? Und da habe ich also so ein bisschen drüber geschrieben. Und da habe ich natürlich meine Lieblingswörter. Aber vielleicht können wir in einem anderen Blog darüber sprechen. Ich weiß, oder soll ich jetzt mal so ein paar Sachen nennen?
Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Punkt. Gut. Und gleich sprechen wir dann über weitere Dinge, die bestimmt ja. viele Menschen interessieren, die hier am Vorgebirge oder darüber hinaus uns zuhören. Ja, Herr Dr. Bursch, Sie können noch viel mehr an Beispielen nennen, wie ja. sich die Wortschöpfungen im Dialekt gebildet haben und was davon alles so übrig geblieben ist.
Ja, da ist sehr viel übrig geblieben. Also da ist sehr viel aus dem Latein übrig geblieben. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da sozusagen alles weiß, um Gottes Willen nicht, aber Vermutungen habe ich angestellt. Ich bringe mal ein Beispiel. Wir setzen hier beim Herrn Ganser im Studio Merte im Dünge. Dünge kann einerseits heißen ein Ding. Das ist Dünge, das ist ein Ding. Im Dünge setze, im Dünge bliebe, heißt aber auch bei uns im Fürgebersblatt zu Hause sitzen, zu Hause bleiben. Dünge kann bedeuten ein Raum, ein Zimmer, kann die Küche sein, das ganze Haus. So, ja, das Haus als Dünge, als Ding. Mag sein, dass das so stimmt. Ich habe aber Hinweise darauf und habe das auch hier versucht, ein bisschen zu erklären und zu belegen, dass das Ganze aus dem Lateinischen stammt. Und zwar heißt das Haus ja auf Lateinisch Domus. Zu Hause, im Hause, also innerhalb der vier Mauern im Inneren, heißt Domi. Eine adverbiale Ausdrucksweise. Und daher könnte dieses Dünge sich entwickelt haben. Ein anderes Wort, nicht aus dem Lateinischen kommend, aber aus dem Frühmittelalterlichen, ist das Wort jewat. Im jewat sind, im jewat bliebe, heißt so in die Gewänder sind, in der, so wie wir jetzt die zwei hier sitzen, Herr Ganser und ich, wir sitzen hier so über Eck nebeneinander, fühlen uns hier saugemütlich bei einem Gläschen Wasser, nicht Wein, und wir sind hier so richtig schön im jewat.
Ja.
Das gefällt uns. Und das kommt wahrscheinlich aus dem althochdeutschen Givati, das ist belegt, das Wort, sehr früh sogar belegt. Und Givati, da steckt das Wort Watte drin. Das ist ein Kleidungsstück, das sehr gut wärmt. Und wenn man im Givat ist, da sitzen wir sozusagen in unsere Gewände, in der Aalklamotte, die wir so hier anandun. Ne, die Wohlfühlklamotte. Mhm. Das heißt im Givat-Sinn. Oder so ein Wort wie Gehösch. Meistens so ein bisschen abschätzig, abfällig, dass alle Gehösch und Villa Wallnet da, so ein Kruffes. Und Gehösch, das kommt aus dem niederdeutschen Sprachschatz, der auch ins Niederländische heute stark hineingreift. Nämlich da steckt ein Adjektiv dahinter, gehöchlich, und das ist gemütlich. Also Gehösch im ursprünglichen Sinn ist ein gemütliches Zuhause. Ja? Also so habe ich mal versucht, viele Wörter zu erklären, oder so ein Ausdruck, wenn es dir nicht aufpasst, dann kriegst du Schonel mit Aska, dann kriegst du hier Säck, hier Schnaf, wenn er hier riert oder was auch immer, kriegst du Prügel. Ja. Schonel mit Aska. Schlägt man jetzt in der Literatur nach, findet man, Schonel ist klar, Schuhnägel, mit denen die Schuhe benagelt sind. Aska, ja, was ist Aska? Gemeint ist immer die Prügel. Aska ist unbekannt. Und ich habe mal versucht, das Unbekannte ins Bekannte zu holen. Es könnte sein, dass das lateinische Ascia dahinter steckt. Und mit diesem Wort Ascia ist eine Schnur gemeint. So, jetzt der Schuster in alter Zeit, er hatte seine Leisten. Er hatte andere Dinge. Typisches Vokabular aus dem Schusterbereich. Und er hatte Aska. Das waren Riemen, mit denen die Schuhe geflochten zusammengehalten wurden. Aska mit Schonel ist jetzt was ganz Grausames, im Grunde eine Geißel. Nämlich in diesen Riemen, in den Schuhriemen, wurden kleine Schuhnägelchen reingeflochten. Und wenn man so damit gezopft kriegt, das tät wie. Das sind diese Dinge, die ich mal versucht habe zu erklären. Oder zum Beispiel so ein Wort wie Klotz. Die Glucke. Ja, man merkt schon, ein bisschen ähnlich ist es. K-L-G-L, Glucke, Klotz. Aber es sind schon zwei verschiedene Paar Stiefel. Und es ist nicht zu verwechseln mit Klotz. Da ist ja ein ganz offenes O, Klotz. Und diese Klotz, die kommt wahrscheinlich, das Wort Klotz geht wahrscheinlich auch auf das Lateinische zurück. Ich habe mal hier den Versuch gemacht, über Zwischenformen eine erschlossene Grundform zu machen, nämlich eine Nebenform von Galina aufzutun, nämlich Galetta. Die hat sich dann über Zwischenstufen zu dem heutigen Klotz entwickeln können. Ich sage bewusst können. Und es ist interessant, ein Sprachwissenschaftler, den ich häufiger zitiert habe, das ist der Herr Hornen, der hat ein Büchlein geschrieben, oder in einem Buch einen Aufsatz geschrieben, das Lateinische und Römische im Rheinischen. Das könnte man zu einer richtig dicken, fetten Doktorarbeit ausbauen. Da ist so viel Material drin, also ich kann hier nur in der kurzen Zeit ganz wenig von dem Ganzen bringen. Aber man merkt schon, allein aus dem Bereich der Landwirtschaft, etwa der Tierhaltung, der Pflanzenkunde, in dem Bereich der Gerätekunde, eben hatten wir ja Beispiele, das ist schier unerschöpflich. Und ich weiß noch, ein Onkel von mir, der benutzte gerne das Wort Chariel für Pflug. Das ist ganz eindeutig, das französische Charrue steckt da drin einerseits, aber auf der anderen Seite haben wahrscheinlich beide Wörter, das französische Charrue gleich Pflug und Chariel gleich Pflug und Exepater grober, das ist nicht so ganz scharf zu trennen in dem Fall, die gehen auf Carucula zurück. Das ist schon fast, liegt dann auf der Hand sozusagen. Und so habe ich also viele Dinge versucht, aber auch Ausdrücke zu erklären. Zum Beispiel, ich will es kurz machen. Du kannst mal danach, Deuer heißt, du kannst mich mal. Schlimmstenfalls am A.L. Ne? So. Du kannst mal danach, Deuer. Ja, wo kommt das her? Ganz schwer zu erklären. Man lese es einfach nach. Ich will es jetzt nicht hier weiter vertiefen, führt zu weit ab. Oder der Ausdruck, der auch in anderen Teilen des Rheinlands, etwa in Köln, sehr verbreitet ist, auch in der Eifel. Ich habe es gefunden in Kesternichs Buch über das Euskirchener Platt. Kommt das vor? Ein sehr interessanter Ausdruck. De Mülle mit Dötschure. Ja, das heißt, man hat noch etwas zu tun. Meistens kommt das in Frageform vor. Küsst de Mört und du musst noch de Mülle mit Dötschure. Ja, so und dem Motto: Hast du Zeit oder musst du noch diese Mühlheimer Kanne scheuern? Ja, Köln-Mühlheim ist offensichtlich gemeint, da ist viel Industrie, auch heute noch. Offensichtlich gab es da früher mal irgendwie eine besondere Kanne, die dort fabriziert wurde, entweder aus Porzellan oder Metall. Und die zu scheuern, sie zu putzen, wenn sie benutzt war, war äußerst schwierig. Man brauchte seine Zeit. Also musste noch die Mölle mit Tötschuhe, auf Hochdeutsch, hast du keine Zeit im Moment? Oder hast du gerade noch Zeit? Und so habe ich viele andere Ausdrücke, auch so ganz standardmäßige Ausdrücke hier aus dem Vorgebirge. Ein Oppeport wahret beis. Ein offenes Hoftor wacht am besten. Da traut sich keiner reinzugehen. Wenn es geschlossen ist, regt es vielleicht zu einem Einbruch an. Aber wenn alles offen ist, Tag der offenen Tür ist, ja, dann da geht man nicht drin. Ne? So ist, so sieht es aus.
Also mir ist aufgefallen, es gibt ja viele Dinge, die man einem anderen Menschen sagen kann. Wenn das dann im Dialekt ist, klingt das irgendwie fast schon lustig oder freundlich. Ja. Freundlich, frech, irgendwie so eine Mischung. Und während man das dann vielleicht im Hochdeutschen sagen würde, würde das also vielleicht viel zu ernst ankommen oder so, dass es nicht akzeptiert würde.
Ja, ich will da ein Beispiel aus dem Unterricht bringen. Mein Vater, lange schon tot leider, der war ja auch Volksschüler in Hemmerich unter Lehrer Wirz, den habe ich noch kennengelernt, Hilarius Wirz hieß der. Und das habe ich hier auch in einem Kapitel so schön unter dem Kapitel Sprachhumor. Wir haben ja eine humorvolle Sprache, auch wenn man so will, oder in der Sprache kann man viel Humor ausdrücken. Und der Lehrer Wirz nahm also deutsche Geografie durch. Und die norddeutsche Erdkunde war interessant. Es wurden also die Inseln der Nord- und Ostsee durchgekaut. Und Lehrer Wirz fragte also in der Hemmericher Volksschule, das war dann so Anfang der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, wie heißen denn da oben in der Ostsee die zwei charakteristischen Zwillingsinseln? Mein Vater hat mir das erzählt. Und mein Vater, kein Kind von Traurigkeit, der zeigt also auf, Hans. die Inseln Hese, Guseohm und Wals stehen. Allgemeines Gelächter in der Klasse, natürlich war Usedom und Wollin gemeint. Aber es gab in Hemmerich damals zwei Ortsoriginale, das eine war der Guseohm. Nach Kuse, den Namen gibt es gar nicht in Hemmerich, aber da ist noch eine Straße benannt, die Petersbergstraße, die heißt im Hemmericher Blatt der Kuse-Jas. Mhm. Und Wals stehen, Christine Wald, die habe ich noch persönlich gekannt in ihrem hohen Alter, die wohnte hinter der Schule. Also, so ging das dann, ne? Und so hat man im Vorgebirge gelegt, das auch nahe, so bestimmte Dinge einfach zu verdrehen, ja, ihnen neue Namen zu geben, so nach der Art, wir haben hier so schön platt, da können wir das wie mit einer Knetmasse mitmachen.
Ja, jetzt muss ich hier auch mal dazwischen gehen. Ja, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Die Zeit läuft uns weg. Sagen wir noch ganz schnell, wo es das Büchlein zu kaufen gibt oder wo man das bekommen kann. Ja. Hier im Vorgebirge vor allen Dingen.
Bei Frau Morell in der Bornheimer Bücherstube in der Königstraße erhalten. Und bei mir in Dersdorf, in der Spitzwegstraße 64 in Dersdorf.
Ja, gut, dann möchte ich das so gerne abschließen. Mhm. Wir haben, Herr Dr. Bosch, viel erfahren über das Vorgebirgsblatt, über die Hintergründe und über das, was Sie daraus gemacht haben. Mhm. In diesem schönen Büchlein, im Fürjebirsch wird platt hier kalt.
Genau.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei mir.
Gerne.
Wünsche Ihnen weiterhin viel Freude bei Ihren Recherchen, wenn es darum geht, die eigene Heimat zu kennenzulernen oder auch das, was sinnvoll ist, zu erhalten.
Genau.
Und dazu gehört ja dann auch
und
der Dialekt.
Sprache ist da ein großes Identifikationsmerkmal.
Ja.
Ganz, ganz wichtig, ein Schatz.
Gut.
Ich danke Ihnen, Herr Ganser.
Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Wunderbar. Und ich sage damit Schluss, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.